Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, Clásico Total, ja, so voll könnte die Folge heute werden, aber bevor ihr jetzt auch Alex hört und bevor ich auch noch was, naja, Wichtiges loswerden muss, dann hört ihr erstmal einen unserer Patrons, das ist Manuel Schulzig, der war am Camp Nou und seine Aufnahmen, naja, ich sag mal so, die sprechen für sich, los geht's.
Servus Nils, servus Alex, hallo an die Tiki-Taka-Zuschauer, ich melde mich hier live aus dem Spotify Camp Nou. Zum El Clasico. Wir haben kurz vor Anpfiff. Das Stadion ist ziemlich voll. Das, obwohl es erst, wie gesagt, normalerweise kommen die Zuschauer erst, ist das erst relativ voll, sobald 2-3 Minuten vor Anpfiff ist. Und das ist schon seit 10 Minuten eigentlich rappelvoll. Ich sitze relativ weit oben, deswegen hört man da drüben eventuell auch die Real Madrid-Fans.
Dritter Oberrang.
Mal gucken, was das so gibt. Ich melde mich später nochmal, aber kurzer Tipp dazu. Ich denke mal, das wird ein 3-1 für Barcelona werden. Mal gucken.
Abpfiff! Sieg Barca 2-1! Campeones! Campeones! Ole, ole, ole! Campeones! Campeones! Ole!
Barca gewinnt den umkämpften Clásico mit 2-1. Ich kann nicht beschreiben, was hier passiert ist. Unfassbar. Jetzt eskaliert ja nur irgendwas. Araujo und ich glaube Rüdiger ist es. Abseits der Kameras. Guys, ich kann es nicht beschreiben. Hört ins Stadion rein.
Ja, da wirkte die Stimme schon etwas angekratzt, Manuel, zu Recht am Ende. Aber wie gesagt, Barca kann feiern, zu Recht. Daher erstmal von mir an dieser Stelle Gratulation an alle Barca-Fans zu einem nicht nur verdienten Klassikosieg, sondern auch jetzt irgendwie zur Meisterschaft. Ich weiß, mathematisch ist das noch nicht und so bla, aber da holt eher noch Atletico Madrid das auf als Real Madrid. Von dem her Gratulation an Barca, an euch alle, auch an Alex. Glückwunsch.
Hola, servus, Grüße. Ja, ich würde gern erstmal danke. Bitte. Danke für die Gratulation. Schöner Klassikosieg war das, zumindest die Art und Weise mit späten Toren ist immer emotional besonders groß. Ich würde auch gern noch mehr sticheln und mir und das noch mehr ein bisschen genießen, aber ich bin ein bisschen platt. Ich kann das gar nicht so genießen, wie ich es gern würde. Ich glaube, das gilt für uns beide. Ne? Das war gestern doch sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe den Laptop um 1.30 Uhr zugeklappt und 6 Stunden später sitze ich hier und nehme mit dir auf. Ja. Und deswegen bin ich ein bisschen müde. Ich hänge noch ein bisschen in den Seilen. Und daher kann ich es nicht ganz so auskosten, wie ich gern würde, diesen Klassikersieg. Vor allem, weil er ja so bedeutend war, ne? Mit Blick auf Meisterschaft. Denn ich glaube, da sind wir uns beide einig. Und alle einig in ganz Spanien, das war's wohl jetzt, ne?
Ja, das war's wohl jetzt. Es sind natürlich noch 12 Spieltage und nur 12 Punkte. Na, nicht nur, bis das ist nicht mehr einzuholen. Also dann müsste ja Real Madrid wirklich alles gewinnen und die Mannschaft sendet überhaupt keine Signale, geschweige denn die Hälfte der noch übrig offenen 12 Spieltage zu gewinnen. So erschreckend war das jetzt mal wieder. Und darüber werden wir heute natürlich reden. Viel über ein Klassiko, über die Meisterschaft. Wir haben auch sehr viel Input bekommen. Also nicht nur Manuel hat uns was zugeschickt. Danke dafür nochmal auch von Niklas und Michael wird es mal wieder was zu hören geben. Ihre Fazits so zum Spiel. Es gibt Fragen auch vom, was habe ich, Malte und Tom haben uns geschrieben. Dann generell müssen wir auch noch ein paar Ankündigungen machen. Damit können wir schnell anfangen, von wegen, dass die letzte Folge war anfangs nicht bei Apple Podcasts zu hören. Wir wissen nicht warum, aber mittlerweile ist sie wieder da. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr trotzdem unsere Klassiker-Vorschau noch zu hören bekommen habt. War ja auch ganz nett. Und hoffen wir mal, dass das jetzt beim nächsten Mal wieder besser wird. Keine Ahnung, was da war, egal. Es könnte jetzt auch, willst du gleich?
Ja, ich wollte nur sagen, ja, wir hatten Feed-Probleme mit Apple. Wissen nicht, woran es lag. Wir hoffen, wir konnten es beheben. Also ich habe heute früh, Montag früh nachgesehen, da war die Folge wieder da, aber 3 Tage lang oder 2 war sie nicht da. Wir haben unseren Host angeschrieben in der Hoffnung, dass es jetzt geht. Also wenn ihr diese Folge hört, dann hoffentlich auch über Apple. Hoffentlich ist das behoben, genau. Keine Ahnung, woran es lag. Also das ist die Ankündigung Nummer 1 oder Entschuldigung dafür, dass es nicht auf Apple war.
Ja, aber bei den anderen ist es ja und mal sehen, wie es dann jetzt ist. Vielleicht komisch, auch, weil es bei eben unserem Host Podigy eine kleine Umstellung gibt, denn die bieten ja dort jetzt auch teilweise Werbung mit an, dass man als Podcaster das mit dazuschalten kann. Das wollen wir demnächst auch mal versuchen. Vielleicht gibt es das jetzt auch schon so im Lauf in der Hälfte in dieser Folge, aber auch da sind, haben wir noch ein paar Fragezeichen, dass man das auch nur irgendwie 1, 2 vielleicht mal macht pro Folge und jetzt nicht irgendwie 3, 4, 5 Werbeblöcke hat. Also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, da könnte bald was kommen. Und ansonsten noch ein paar nette Ankündigungen. Wir haben neue Patrons bekommen. Svante Carlos ist dabei. Cooler Name. Hat uns noch nicht geschrieben, welcher Fan er ist. Und dann gibt es noch Tobias Frank und der schreibt, ich verfolge Tiki-Taka seit den Anfangsstunden. Sensationellen Job macht ihr da. Für einen Schweizer Real Madrid-Fan ist es fast Pflicht, Patron zu werden. Da stimme ich zu. Grund 1, schreibt er, solche Projekte müssen unterstützt werden. Grund 2, Nils Kern und Real Madrid. Und Grund 3, Troika ist der bekannteste Schweizer Wodka. Wird nicht gleich geschrieben, aber fast gleich ausgesprochen. Ah, guck an, wusstest du das schon?
Nee, wusste ich nicht. Übrigens auf Rumänisch, wenn wir hier schon bei Ähnlichkeiten sind, auf Rumänisch klingt mein Name wie Schnaps.
Okay.
Troika auf Rumänisch ist ein berühmter Schnaps.
Troika.
Troika, ja. Und Troika ist ja sehr, sehr ähnlich. Und lecker. Auf Rumänisch wird sogar noch ähnlicher ausgesprochen. Von daher, ja, gibt es da wohl offenbar eine gewisse Ähnlichkeit zu harten Getränken mit meinem Namen. Warum auch immer, keine Ahnung.
Passenderweise hatte ich gestern Abend sogar auf meinen Rum-Cola verzichtet. Stattdessen gab es Moskau-Mule mit. Und irgendwie, ich habe es ein bisschen was Härteres fast schon gebraucht, um das zu ertragen.
Wobei, Moskau-Mule weiß ich gar nicht. Ist der härter?
Ja, ist halt mit dem Wodka drin.
Rum-Cola ist ja bei dir eher so ein Zelebrationsgetränk. Ja. Ne? Und es gab ja gestern nichts zu feiern.
Nein.
Von daher passt es ja dann so gesehen wieder.
Bisschen was Härteres drin, aber ist ja auch wie Limette und Vitamine drin.
Vitamine, ja, klar.
Dann sind wir doch gleich schon beim unschönen Thema wieder. Es war mal wieder nicht schön. Und man hat sich ja schon bei der Startelf eigentlich gedacht, oh Gott, es wird wieder der kontrollierende Ansatz. Und das war gegen Liverpool auch richtig so, weil da war Liverpool die Mannschaft, die irgendwie ins Risiko gehen musste. Und da haben dann auch viele Spieler Sinn ergeben. Aber du gehst ins Camp Nou, du weißt, du musst auf Sieg spielen, du musst was riskieren. Du hast im Endeffekt auch nicht viel zu verlieren. Also wenn es bei 9 Punkten geblieben wäre mit dem Unentschieden, hätte man auch jetzt schon gratulieren können zur Meisterschaft. Aber dann ist das wieder so wenig, was Ancelotti in der Startelf bietet. Ich glaube, vom Co-Trainer vom FC Barcelona gab es vor dem Spiel ein Interview von wegen, ja, das ist genau die gleiche Startelf, die wir erwartet haben, keine Überraschung. Und das ist einfach Ancelottis Real Madrid. Da gibt es keine Dinge, wo sich ein Trainer, der gegnerische Trainer, noch kurzfristig irgendwie noch einstellen muss. Was kann man hier erwarten? Ja, es war auch ein bisschen anderes System, 4-2-3-1, dass Modric so ein bisschen den Spielmacher gemacht hat, aber trotzdem war es, wie wir befürchtet haben, auch in der Vorschau, oder wie ich befürchtet habe, von wegen sehr viel Vinicius und sonst kein Plan B und sehr viel Kontrolle und wenig Tempo und wenig Feuer und Benzema war überall, nur nicht im Strafraum und nein, so hat man den Sieg nicht verdient gehabt, auch wenn die ersten 5 oder 10 Minuten noch okay waren, aber nach der Führung dann so in den Verwaltungsmodus wieder zurückzufahren und dann teilweise um die Gegentore zu betteln und auf Courtois zu hoffen, nein, so hast du den Sieg nicht verdient, so hast du auch die Meisterschaft nicht verdient und das sieht man oft und da eben nochmal Gratulation zum Sieg und zur Meisterschaft.
Tja, viel drin. Ich fang auch mal an mit der Aufstellung. Ich habe ja logischerweise einen anderen Blick, bin ja nicht so nah dran am Verein wie du. Habe dementsprechend ja einen anderen Blick, will ich nicht sagen, objektiver, aber von außen blickt man ja anders auf eine Aufstellung als Fan, ne? Also weniger emotional auch. Mhm. Und meiner Ansicht nach war die Aufstellung auch nicht überraschend. Für mich auch ein Ticken oder ich sag mal so, ich war jetzt nicht so traurig drüber, als ich die Aufstellung gesehen habe, was er da aufbietet, Ancelotti. Vor allem zwei Personalien, die eine, die offensichtliche war, Valverde als Rechtsaußen, da weiß man natürlich, das ist wie Gavi im Endeffekt. Ne? Der ist da zwar auf dem Papier aufgestellt, aber im Endeffekt ist er ein Mittelfeldspieler. So, das heißt, dir fehlt rechts vorne einfach eine Angriffsspitze im normalen 4-3-3. Also du wählst die auf gut Deutsch die sicherere Variante. So, kann man natürlich machen. Wenn man aber gewinnen muss, auswärts bei der Top-Mannschaft, ist es vielleicht ein bisschen zu wenig offensiv auf dem Papier und so kam es dann ja auch. Zudem kommt, aus meiner Sicht, ist Valverde seit Wochen oder im Kalenderjahr 2023 nicht in der Form wie im Kalenderjahr, wie in der Hinrunde 2022. Meiner Meinung nach. Ich sehe, wie gesagt, nicht jedes Spiel 100% über 90 Minuten und schaue da analytisch, aber für mich hat er nicht diese Form, die er davor hatte. Sprich, das ist ein bisschen stumpf dann auf rechts. Das war vor dem Spiel mein Gedanke Nummer 1 und mein Gedanke Nummer 2, weswegen ich quasi froh ein bisschen war oder erleichtert, dass es nur die Aufstellung war, Camavinga auf der 6. Da hatte ich viel mehr Angst und Respekt oder hätte ich gehabt, wenn da Tchouaméni gespielt hätte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der in Form ist, ob er angeschlagen war, keine Ahnung, bin ich nicht genug nah dran, aber als ich gelesen habe, Camavinga auf der 6 anstatt Tchouaméni, dachte mir auch, ja okay, nehme ich, pass auf, Spiel rum, Camavinga, ich habe es nachgesehen, hatte 39 Ballkontakte. 39, weißt du, wie unfassbar wenig das für einen zentralen Mittelfeldspieler ist. Klar, Barca hatte mehr den Ball und war mehr im Spiel und dann hat natürlich Barcas Mittelfeld mehr den Ball als von Real, das ist schon klar. Aber 39 für deinen Sechser ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Zum Vergleich, Frenkie de Jong hatte 100 Ballkontakte.
Okay, er hat aber auch, glaube ich, 20 Minuten mehr gespielt, ja, aber das reißt dann auch nicht
mehr aus. Aber trotzdem, also... Ja. Ich hatte vorm Spiel schon nicht so viel Angst und Camavinga ist auch nicht für mich der Sechser, der Angst einflößt. Also auch die Personale, da dachte ich mir auch, okay, nehme ich so, ganz ehrlich. Ja. Also Modric und Kroos, da habe ich den größten Respekt, aber beide halt schon im fortgeschrittenen Alter. Und dann Camavinga auf der Sechs, dieses Mittelfeld hat mir nicht so viel Angst gemacht, um ehrlich zu sein. Und dann weißt du natürlich auch, welche Form Benzema hat und so kommt eins zum anderen. Und die dritte Personalie, Nacho auf Linksaußen. So, ist ein verlässlicher Mann, linker Verteidiger, verlässlicher Mann, aber was heißt das im Endeffekt? Ja, wir verteidigen auf links nur hinten, stehen sicher und greifen nicht an. Wenn deine andere Option Mondi ist, der marschiert, der Dampf hat, der schnell ist, der körperlich stark ist.
Er ist auch eher defensiv, aber ja, bringt bestimmt offensiv mehr als ein...
Ist halt die offensivere, wäre die offensivere Variante gewesen. Sprich, wenn du dann diese drei Personalien hast, roundabout und ein Benzema, der überhaupt nicht in Form ist und immer wieder verletzungsgeplagt und auch irgendwie mit angezogener Handbremse spielt und wie hat es, glaube ich, bei der Zone wurde es ja gesagt vom Kommentatoren-Duo, er ist nicht in Form und er spielt so, als hätte er Angst, sich zu verletzen oder zieht nicht durch und so. Und so kommt eins zum anderen. Und unterm Strich war die Aufstellung dann nicht angsteinflößend und am Ende haben sie im Endeffekt so gespielt, wie man es fast schon erwarten konnte anhand dieser Aufstellung, nämlich es war zu wenig in deinem Endspiel. Ja. Also da bin ich dann bei dir,
In einem Endspiel zu wenig, Und da haben wir eben auch hier und da noch ein bisschen Eindrücke von unseren Zuhörern. Ich lasse jetzt mal als erstes den Michael Traxler laufen, auch einer unserer Patreons, was er so zum Klassiko sagt.
Hallo Nils, hallo Alex, hallo Tiki-Taka-Fangemeinde. Ich glaube, ich bin seit etwa 3 Jahren nicht mehr so unbeschwert in den Klassiko reingegangen, einfach weil die Vorzeichen zu gut standen und auch wenn es jetzt wirklich sehr unerfreuliche Nebengeräusche gab neben dem Platz, umso schöner, dass sich die Mannschaft auf den Platz konzentrieren konnte und das wirklich einfach gut bis sehr gut gespielt hat. Zum einen hat man das Glück, dass man einen Spieler hat wie Araujo, der diesen Weltklasse Vinicius weitgehend aus dem Spiel nehmen kann und was natürlich auch in die Karten spielt, wenn Koundé und auch Sergio Roberto, der im rechten Mittelfeld gespielt hat, da alle Rechtsverteidiger spielen können und so Vinicius alle doppeln können beziehungsweise sich da gegenseitig aushelfen können. Und spielt auch in die Karten, dass der Matchplan von Real Madrid relativ vorhersehbar war, auch weil Ancelotti wenig rotiert und doch sehr viel über Vinicius bzw. Benzema läuft. Und teilweise hat mir da auch ein bisschen die Intensität bei Real Madrid gefehlt, aber das lässt sich so einfach sagen. Mir ist schon klar, dass Real Madrid jetzt wahnsinnig viele englische Wochen hinter sich hat. Das ist wirklich Irrsinn, was da an Spielen absolviert werden musste. Und eben, wenn dann Ancelotti noch wenig rotiert, dann ist es klar, dass die Spieler da erschöpft sind. Und ich denke auch, da hat man bei Barcelona so eine gute Kadertiefe, auch wenn jetzt der meiner Meinung nach wichtigste Spieler, Pedri, ausfällt. Dann kann man diesen Ausfall doch auffangen, beziehungsweise Roberto hat ja sogar getroffen. Und wenn dann ein Kessié noch von der Bank kommt, dann ist es auch einer, der noch ein Tor erzielen kann. Ja, von dem her aus Barca Sicht wahnsinnig erfreulich. Natürlich noch nichts vorbei, aber sieht schon aus unserer Sicht wahnsinnig gut aus. Macht's gut, liebe Grüße aus der Schweiz.
Ja, gut zusammengefasst, Michael. Das Thema Intensität ist da auch speziell, denn ja, Real Madrid hatte jetzt eben so einen Pflichtspielmarathon mit 19 Spielen in 66 Tagen. Und da ist es klar, dass auch ein Carvajal vielleicht beim zweiten Gegentor nicht mehr ganz die Puste hatte oder die Power hatte, um noch mit nach hinten richtig mitzugehen. Benzema sowieso, dass der nur bei 90% oder 80% Fitness ist, ist auch seit Wochen bekannt. Und da ist bestimmt auch Ancelotti hier und da. Hat er Momente verpasst, um Spieler zu rotieren, die Belastung besser zu steuern. Deswegen hatte mich das auch gegen Liverpool so aufgeregt irgendwie, wie spät die Wechsel waren und dass dann eben auch nicht ein Mondi zum Comeback kam, so hätte der doch vielleicht eher eine Startelf-Option darstellen können jetzt im Klassiker. Also da Ancelotti nicht immer gut rotiert, wie es eben Michael auch sagt, danke dafür. Und ja, auch er sagt ja, Reals Matchplan war vorhersehbar, das ist das übliche Thema. Und interessant, dass ein Barca-Fan sagt, er ging unbeschwert in den Klassiker. Ich weiß nicht, wie es bei euch so in der Redaktion so die Stimmung war. Bei uns hatten schon, glaube ich, 2 aufs Real-Sieg getippt und 2 auf Unentschieden. Unter anderem ich hatte 1-1 gedacht. Aber dass es dann gleich sogar die Niederlage gibt, dass Barca dann doch auch so gewillt ist auf Sieg, auch wenn natürlich 92. Minute, kann auch unentschieden ausgehen. Ja. Aber ja, Barca wollte es halt mehr.
Ja, ich fand, das hat man auch direkt gesehen mit Ampfiff, ne? In den ersten, 5-8 Minuten hatten sie 3 Abschlüsse. Mhm. Ne? Lewandowski direkt einen schönen Schuss, Courtois gut gehalten. Dann war da, wie war das, Rafinha-Kopfball? Auch gut von Courtois gehalten. Und ich glaube, es gab noch eine dritte Chance, die ich jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wer es war. Also direkt, du hast gemerkt, die eine Mannschaft kommt so aus der Kabine, als müssten sie gewinnen.
Immerhin Benzema auch nach 25 Sekunden, nachdem so ein Copa-Endspiel gar keinen Schuss aufs Tor gab.
Gut, ja, aber
das hat mir Hoffnung gegeben.
Die lebendigere Mannschaft, die motivierter, giftiger, galliger aus der Kabine war, waren die mit 9 Punkten Vorsprung, die also nicht gewinnen müssen, sondern denen das Unentschieden gut gereicht hätte. Das war, fand ich, dann auch schon ein Zeichen. Und wie gesagt, die erste Halbzeit war Barca für mich ganz klar besser. Mhm. Das 0-1 war natürlich eine Farce, ne? Also absolut lachhaft, dass da der Ball so ins Tor prallt. Passt natürlich, oder anders gesagt, ein bisschen ausgleichende, naja, ich weiß nicht, Gerechtigkeit, aber ausgleichendes Glück, Unglück aufgrund der letzten Wochen, wie Barca reihenweise eine Spiele gewonnen hat, ne? Wo Cadiz hat den Monsterchancen vergeben, Girona, Bilbao, Latte und auf der Linie und so, ne? Also die haben alle ihre richtig guten Chancen nicht reingebracht und wie kassierst du dann ein Gegentor durch so ein bescheuertes Ding, das abgefälscht ist? Ja, also so gesehen ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit.
Würde fast Glück sagen, genauso Slapstick wie im Copa-Hinspiel, wo er auch irgendwie bing, 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 ping, pong und dann Militao das Eigentor macht, was dann den Unterschied ausgemacht hat. So.
Ja, stimmt, das war ja auch ein Eigentor. Ja. Ich hab das völlig verdrängt, genau, ja. Wobei da dem ging immerhin eine Top-Tor-Chance voraus, ne? Aber klar, Ping-Pong-Eigentor, ja. Anyway, wie dem auch sei, also der Rückstand war dann aus Barca-Sicht eine Farce, völlig bescheuert, ne, dass du dann, obwohl du so gut im Spiel bist und der Gegner ja nicht mal eine Torchance hatte, dann so in Führung geht. Aber die Mannschaft ist sehr, sehr gut damit umgegangen, fand ich. Und bei Real denkt man sich auch, naja, ihr führt jetzt 1-0, eigentlich sollte euch das jetzt 2, 3, 4 Schübe geben, aber nee, da kam dann, fand ich, wirklich bis zur Halbzeit viel zu wenig von Real Madrid. Barca hat das gut gemacht und der Ausgleich war hochverdient und mit vom Zeitpunkt her natürlich für Barca Gold wert und für Real Madrid sehr, sehr bitter. Ich glaube, Courtois hat das auch gesagt in den Pressestimmen, in den Spielerstimmen, dass er gesagt hat, boah, vom Zeitpunkt her war das natürlich ein Schlag für uns, von dem wir uns erstmal erholen mussten, weil das ja wirklich fast genau mit Halbzeitpfiff war. Mhm. Also dieser psychologische Zeitpunkt für Barca natürlich sehr, sehr gut, aber unterm Strich ja 1-1 in der Kabine. Hätte auch anders stehen dürfen. Und dann zweite Halbzeit fand ich ehrlich gesagt wesentlich ausgeglichener auf überschaubarem Niveau. Also Barca hat da ein bisschen nachgelassen gehabt.
Ja. Und Real hat... Ihr musstet ja nicht.
Ja, aber erste Halbzeit hat mir gut gefallen und die zweite war dann schon auf überschaubarem Niveau und dann hinten raus hattest du, fand ich, stark das Gefühl, dass Barca dann natürlich verständlicherweise zufrieden war mit dem Unentschieden und gesagt hat, okay, den nehmen wir jetzt mit Und die beste Phase von Real Madrid war nach den vielen Wechseln, ja, als Asensio reinkam, mhm, der, fand ich, als Einwechselspieler ein Top-Spiel gemacht hat, der wirklich einen super Impact hatte. Und als Real dann hinten raus, so ab der gefühlt 80., vielleicht 75., weiß ich nicht mehr, gemerkt hat, hoppla, wir müssen ja jetzt, mhm, doch, jetzt langsam rinnt uns die Zeit davon, es steht unentschieden, das reicht uns nicht, wir müssen jetzt gewinnen. Und das war die beste Phase von Real Madrid. Also rundherum, auch mit diesem unglücklichen Abseitstor von Asensio, das war die beste Phase von Real, wo sie so gespielt haben, wie man sie erwartet hätte, mhm, und wie man sich es aus neutraler Sicht oder Madridismo-Sicht gewünscht hätte, dass sie auftreten. Mit Mut, mit Galligkeit, mit Gier, mit Motivation, mit wir müssen auf Sieg spielen. Und was war da los? Nicht nur, dass sie fast das 2-1 geschossen hätten, sondern da hat Barca dann gewackelt, mhm, oder zumindest Probleme gehabt. Aus Madrid-Sicht hätte ich gesagt, ja, warum spielt ihr denn nur in den letzten 10 Minuten so? Und warum habt ihr nicht komplett das Mindset und die Herangehensweise, so ins Spiel zu gehen und so das Spiel zu bestreiten? Denn dann hat man ja gesehen, dann könnt ihr die bessere Mannschaft sein und Barca vor Probleme stellen. Aber warum erst in den letzten 10 Minuten, als ihr müsst? Und das muss man Ancelotti ankreiden, genau, finde ich.
Die Antwort ist Carlo Ancelotti, dass der wenig Mut hat, Risiken einzugehen, auch mal Experimente zu machen oder irgendwie groß zu überraschen. Der hat einfach dieses riesige, naive Vertrauen in seine jahrelangen Stammspieler, ob das Groß, Modric, Benzema sind, hat dann auch nicht die Eier, mal einen, was weiß ich, nur 80% fitten Benzema mal auf der Bank zu lassen, um da ein bisschen variabler zu sein, denn Vinicius braucht Benzema nicht mehr, Benzema braucht eher Vinicius mittlerweile, also wird ein Benzema mittlerweile mehr mitgeschleppt. Es gibt, ja, man hat gesehen, wie Asensio Feuer hatte, wie auch Ceballos, was der noch mitgebracht hatte, das war dann ein anderes Real Madrid, auch noch nicht mega überragend, aber ja, warum haben die nicht von Beginn an gespielt, warum dann wieder mit den gleichen wie immer und eben, ob das Valverde rechts außen ist oder im Mittelfeld, hätte einer der Alten auch gut draußen bleiben können. Ja, das geht für mich auch klar auf das Konto von Ancelotti. Ist bitter, weil das hat man schon oft gehabt in den letzten Wochen und man weiß von der Belastung der letzten Zeit, 9 englische Wochen am Stück, da weiß man doch, dass man hier und da ein bisschen mehr rotieren muss, dass du auch Bankspieler hast, die auch Qualität haben und dann auch teilweise gewillt sind. Asensio kämpft noch um einen neuen Vertrag, also natürlich bietet der was an. Ja, und dann trotzdem werden die Spiele im Spiel draußen gelassen. Also ja, das ist sehr bitter, aber trotzdem Barca dann eben auch mal wieder diese Effektivität gehabt, wie in den vielen engen Spielen, und dann machen sie noch das und dann das schweißt natürlich auch noch mehr zusammen, wenn du schon in der 45. Minute das Tor machst und dann noch in der 92. Das gab es, glaube ich, auch noch nie, dass in beiden jeweils letzten Minuten mehr oder weniger da die Tore fallen in dem Klassiko, auch da historisch irgendwo. Dann noch Remontada natürlich, das im Camp Nou. Natürlich wackelst du dann oder hast du auf Real Madrid-Seite, verlierst du da irgendwo die Hoffnung oder denkst, ach, jetzt schon wieder. Und ich glaube, auch Toni Kroos bei der Auswechslung wirkte ja auch sehr unzufrieden. Ich weiß nicht, ob das war so, oh, jetzt werde ich rausgenommen. Ich glaube, das war eher eine generelle Unzufriedenheit wegen des Spiels, wegen der Herangehensweise, dass auch er merkte, irgendwie, wir kommen nicht zu Chancen wieder mal, dass da...
Sein Bruder hat bei der Saison gesagt, er mag es überhaupt nicht, in so großen Spielen dann so früh ausgewechselt zu werden. Und es war ja die 60., glaube ich, ne? Also ja, das war schon sehr, sehr, sehr früh. Wenn es dann die 75. ist oder die 80., wo dann die Kräfte nachlassen... Das ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, okay, aber in der 60. quasi, wenn das Spiel so richtig erst losgeht, im Sinne von jetzt, ne, geht's ans Eingemachte, dass du dann rauskommst, das hat ihm nicht geschmeckt, das hat man ganz klar gesehen und das hat, wie gesagt, sein Bruder ja auch bestätigt. Ja, aber unterm Strich kann die Auswechslung ja trotzdem verstehen, auch wenn ich jetzt nicht sage, Kroos war schlecht drin, aber ja, du musstest was wechseln, du musstest offensiver rangehen. Ja. Man muss dann eher hinterfragen, ob er richtig aufgestellt hat und dann, wie gesagt, ich persönlich hätte Mondi statt Fernandes, nochmal, vorausgesetzt alle sind fit, das kann ich nicht einschätzen, bin ich zu weit weg von Real, aber ich persönlich, wenn alle fit sind, ich hätte Mondi statt Fernandes aufgestellt, ich hätte wahrscheinlich Tchouaméni statt Camavinga und ich hätte höchstwahrscheinlich Valverde ins Mittelfeld und hätte vorne rechts Rodrigo. Ja. Und dann ist eben die Frage, lässt du Kroos, Tchouaméni oder Modric auf der Bank, einen von den dreien, da hängt es dann natürlich schon ein bisschen ab von der Belastung letzten Wochen, wie fit sind sie, wie sehe ich ihn im Training, aber unterm Strich wäre das die wesentlich offensivere Mannschaft, ohne dass ich sage fliegende Fahnen, sondern es ist ja immer noch das ganz normale System, aber einfach mit offensiveren Spielen. Rodrigo war ja nach der Einwechslung auch direkt im Spiel, gute Chance gehabt, da rechts oben vorbeigeschossen, den kann er eigentlich auch aufs lange Eck schlänzen, da muss er gar nicht draufbolzen. Ne? Ja. Er hat ja eine tolle Schusstechnik. Ja. Aber du hast schon gesehen, die reinkamen, die haben direkt funktioniert. Das Problem war die Aufstellung von Anfang an plus das Mindset der Mannschaft, also die taktische Herangehensweise auch. Und da sind wir einfach beim Trainer. Und da muss er sich, finde ich, wirklich Kritik gefallen lassen. Die es, glaube ich, aus dem Madridismo heraus, aus der Fanbase zuhauf gibt. Das kriegst du besser mit als ich. Aber ja, ich würde auch da die Hauptkritikpunkt, Hauptvorwurf beim Trainer suchen, ganz ehrlich.
Ja, zu Thema Ancelotti kommen wir gleich noch. Ich würde vorher noch unseren Niklas reinbringen, der hat uns auch noch ein bisschen was, sein Fazit zum Spiel geschickt. Das lasse ich jetzt nochmal laufen.
Guten Morgen, hier sind Alex. Glückwunsch erstmal zum Klassikosieg und auch zum Negatitel an Alex. Aus Madrid-Sicht natürlich klar, sehr enttäuschender Auftritt. Und woran hat es gelegen? Ja, man war im Mittelfeld, hat man sich komplett den Schneid abkaufen lassen, hat mich teilweise erinnert an das Hinspiel letzte Saison in Paris. Ja, man hat wenig Entlastung gehabt, man hatte wenig Spielkontrolle und nach vorne ging es immer nur in eine Richtung, immer der Ball zum Vinicius. Vinicius dieses Mal hat für mich so ein bisschen das Duell gegen Araujo gewonnen, weil er hat sich in den meisten Duellen eigentlich durchgesetzt. Aber grundsätzlich ist es dann natürlich schon zu wenig. Ja. Vinicius ist der Einzige, sag mal, der Tiefenläufe angeboten hat. Und da hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass auf rechts Rodrigo gestartet hätte und damit dann im auch zusammenhängend dann Valverde im Mittelfeld, Tchouaméni als zentraler Mittelfeldspieler und dann links als zentraler Mittelfeldspieler Kroos oder Modric. Man hat einfach gemerkt, dass Kroos und Modric sind halt einfach keine Zweikampfspieler. Und wenn sie den Ball hatten, dann war der Ball einfach auch weg. Jetzt gar nicht so unbedingt wegen schwachem Passspiel, sondern einfach, weil vorne einfach es gab keine Anspielstation. Und deswegen wäre besser gewesen, wenn Rodrigo auf rechts auch noch gewesen wäre. Der hätte dann auch ein bisschen mehr Tiefe ins Spiel gebracht. Weil Werde ist ein Mann, der Vertikalläufe gut kann. Und auf links hätte ich mir dann auch noch gewünscht, dass Camavinga gespielt hätte anstatt Nacho. So hätte man auch ein bisschen mehr Überzahl auf links machen können. Und somit ist es einfach zu konservativ gewesen, die Aufstellung zu vorsichtig. Man hat erst in den letzten 20, 30 Minuten richtig losgelegt, als dann auch die Wechsel kamen. Dann hat man auch gemerkt, okay, jetzt mit Tchouaméni und Valverde, ja, da haben die von Barcelona jetzt einfach keine große Chance mehr, da war es ein komplett anderes Spiel und von daher verdienter Sieg, auch wenn es am Ende fast noch geklappt hätte mit dem Sieg für Madrid, aber so an sich ist einfach zu wenig und am Ende muss man sich einfach hinterfragen, ob das so weitergehen kann, auch wenn ich ein großer Freund bin von Ancelotti, aber er muss natürlich auch sehen, okay, wenn so ein Spiel ist gegen Barcelona, wo du ein Risiko eingehen musst, dann musst du da auch einfach mal anders auftreten. Ist so.
Ist so, ja. Fast hätte es doch irgendwie dann 1-2 aus Barca-Sicht gestanden, wenn das Asensio-Tor gegolten hätte. Aber ich glaube, es gab da schon auch wieder Madridismo, was ich auf Twitter gesehen habe, viele Polemiken von wegen, oh, schon wieder Verschwörungen hier. Nein, das war halt doch abseits. Auch wenn es nur Millimeter sind und auch wenn das Standbild vielleicht ein bisschen unglücklich aussah, aber man hat doch im Spiel gesehen, dass Asensio da so reingebeugt war in die Abseitszone, dann waren es eben 3 Zentimeter mit der Schulter. Es ist natürlich bitter, weil er läuft ja zurück. Also er hat ja keinen Vorteil durch diese 3 Zentimeter, er läuft ja zurück. Aber das ist halt leider abseits und deswegen durfte das Tor nicht zählen, so schade das auch war.
Ich habe das vorhin noch auf WhatsApp direkt geschrieben, dass das ein super unglückliches Abseits ist. Es ist ja eins, aber er hat null Vorteil davon, wie du schon sagst, weil er zurückläuft. Ja. Ne? Er läuft ja nicht nach vorne, sondern raus aus dem Abseits und einen Split-Second später ist er nicht mehr im Abseits. Also auch da, natürlich der korrekte Call, klar, kannst dich nicht beschweren, aber super unglücklich für Real Madrid und super glücklich für Barca auch. Ne? Wir reden ja wirklich von Millimetern. Aber ja, Abseits ist Abseits, kannst du halt wenig gegen sagen. Trotzdem, auch auf Marker übrigens, habe ich direkt mit Spielschluss gesehen, dass das sofort Artikel gab, ja, und das Abseits diskutabel und so. Ich habe da nicht drauf geklickt, wer da was zu diskutieren hat, aber allein wenn ich schon die Überschrift sehe, dann weiß ich schon, ne, Leute, ey, ganz ehrlich, wie kann ein Medium so,
ne? Das ist nicht gut.
Genau, unabhängig davon, es ist eine de facto richtige Entscheidung, so ja. unglücklich sie ist. Da gibt es eigentlich dann nicht viel ja. zu diskutieren und debattieren. Überhaupt kurzes Lob noch. Ich fand, der Schiedsrichter hat grandios stark gepfiffen. Also im Sinne von keine Fehler, ja. keine bescheuerten Entscheidungen, keine bescheuerten gelben Karten wie Matteo Lajos für Nichtigkeiten. Ja. Hat er alles gut im Griff. Also ich möchte hier, wie wir meckern, vor allem ich meckere hier jede Woche über die Schiedsrichter reihenweise in gefühlt, keine Ahnung, 8 von 10 Spielen. Ich finde, Ricardo de Burgos Bengoechea muss man hier echt mal loben. Tolle Spielleitung im schwierigsten Spiel überhaupt. Alles richtig gemacht für mich, von daher großes Lob mal an den Schiri. Kann man ja auch nicht jede Woche sagen.
Oh, ich sag höchstens, wenn Nacho so früh gelb sieht, hochverdient natürlich, dann muss auch Sergi Roberto früh gelb sehen und dann wird er vielleicht am Ende noch mit gelb-rot. Aber gut, das ist da, Real Madrid hat den Sieg nicht verdient gehabt, deswegen fertig. Wir sind jetzt noch bei einem Punkt, was ich taufen würde, bezeichnen würde als schlechte Verlierer. Denn schon angelehnt an diese richtige Abseitsentscheidung, hat mir dann auch sehr sauer aufgestoßen Carlo Ancelottis Aussagen auf der Pressekonferenz, wo es eben dann unter anderem um den Pfiff ging, aber auch eben so wieder viel Schönrederei dabei war. Ancelotti sagte unter anderem, das Spiel war von der ersten bis zur letzten Minute komplett. Am Ende gewinnen wir aufgrund eines Abseitspfiffes nicht, bei dem wir immer noch Zweifel haben, ob er korrekt war. Dieser Zweifel ist da und mit diesem Zweifel fahren wir nach Madrid. Ich gehe mit Stolz auf mein Team aus diesem Spiel heraus. Das Spiel war sehr gut. Nein. Alles nein. Darauf kann man nicht stolz sein. Das Spiel war nicht sehr gut von Real Madrid und es gibt da auch wenig Zweifel. Ja, knappe Entscheidung und nicht glasklar. Aber trotzdem war es abseits und kann auch sein, vielleicht, dass er nicht die Wiederholung gleich gesehen hat und das nur zugeflüstert. Aber so darfst du dich als Trainer nach einer verdienten Niederlage, Klassiko-Niederlage, nicht auf einer PK präsentieren. Da musst du auch mal irgendwo dem Rivalen den Respekt zollen und sagen, war es aber auch richtig gut und jetzt Liga ist so gut wie gelaufen. Wir müssen natürlich noch kämpfen. Den Trainer wird nie sagen, von wegen, das war es jetzt schon klar. Aber irgendwo hat mir da einiges an Stil gefehlt und schon in Real Madrids Hymne steht, dass wenn man verliert, die Hand gibt und deswegen war das auch nicht würdig. Also sowohl Aufstellung, was wir schon gesagt haben mit der Herangehensweise, Taktik, als auch danach die Aussagen nicht königlich.
Puh, also wenn das seine Analyse ist des Spiels, also und auch die interne Analyse ist, ne, die externe gegenüber der Presse, das ist ja meistens das eine, das heißt ja nicht, dass die Trainer immer da die Wahrheit sagen, weil du willst ja deine Mannschaft in Schutz nehmen, nicht mal kritisieren, bla bla, ne? Verstehe ich schon, aber wenn das auch die interne Analyse ist, dass man gut gespielt hat und auf Augenhöhe war, dann wundert es mich nicht, dass die Mannschaft so spielt, wie sie spielt, nämlich fast schon lasch in einem Endspiel, denn das steht und fällt dann schon mit dem Trainer. Also das ist, da bin ich dann schon auch bei Schönrednerei, Schrägstrich Augenwischerei und nicht knallharter Analyse, dass man nicht gut genug war in diesem Endspiel. Natürlich hätte das 1:1 am Ende dann auch Bestand gehabt und oder wäre okay gewesen vom Resultat her, auch von den Leistungen her. Es war jetzt, ich will jetzt Real Madrid auch gar nicht so schlecht reden, ich fand sie so schlecht nicht. Aber für du musst im Kampf nur gewinnen, also ein absolutes Endspiel, das musst du fast wie ein Champions-League-Finale angehen, war es viel zu wenig, es war zu zurückhaltend und dann kannst du nicht sagen, wir haben gut gespielt und bla. Nee, das war dann zu wenig. Ihr hättet natürlich knapp gewinnen können, wenn das kein Abseits ist. Aber du musst ja trotzdem die Leistung einer Mannschaft in 90 Minuten sehen. Und nicht nur die letzten 10. Für mich waren sie in 10, lass es 12, 14, 17 Minuten hinten raus gut. Und davor war das viel zu wenig, um zu gewinnen. Und das muss ja dann deine Analyse deines Trainers sein und nicht, wir haben gut gespielt. Und also von daher bin ich da schon bei dir, dass das Augenwischerei ist, was er da treibt.
Und das war nicht zum ersten Mal übrigens. Genau, das wollte ich. Das war jetzt nicht das erste Mal. Wir haben jetzt schon die dritte Klassiko-Niederlage in Folge. Supercoppa war krass, weil Real irgendwie nicht wollte, aber Copa-Hinspiel war es ja auch schon, wo ich mich tierisch aufgeregt habe, dass da auch Ancelotti nur sagte, hay que repetir, wir müssen das Spiel einfach nochmal wiederholen und dann wird das schon reichen im Kampf, nur am 5. April. Nee, wird nicht reichen. So nicht. Aber gut, wir haben noch ein bisschen was an Feedback-Input von unseren Patreons. Jetzt kommt eine Aussage von Malte, das lese ich auch mal vor. Malte schreibt, das Spiel gestern war jetzt zwar der ultimative Sargnagel für die Liga, aber es war ja gestern all das, was den Abstand erst auf 9 Punkte hat wachsen lassen. Stillstand ist Rückstand, das wird manch einer wohl nie lernen. Benzema, Kroos, Modric, alle drei sind komplett untergetaucht gestern, man kann sich einfach nicht komplett auf so alte Spieler verlassen, egal wie viel Qualität sie haben. Warum Ceballos in der aktuellen Form ihnen den Vortritt lassen, versteht auch keiner. Da war gestern viel mehr drin als so ein Auftritt. Das Ding geht zu 50% auf Carlo und zu anderen 50% auf Perez. Gestern hat man mal wieder deutlich gesehen, gesehen, dass die von allen Seiten geforderten Verstärkungen für die Außenverteidigung und den Sturm unabdinglich waren und uns allen sportlichen Ziele gekostet haben dieses Jahr. Was Kaderbesetzung und taktische Weiterentwicklung angeht, wurde einfach in Barcelona seit dem Sommer viel, viel mehr richtig gemacht. Ja, lass ich mal so stehen, weil alles richtig gesagt.
Boah, knallhart. Ja, schon. Ja, aber das ist halt das. Das ist eine knallharte Analyse, ja, die schonungslos ist, die vielleicht auch ein bisschen unbequem ist oder sehr unbequem ist, die ein bisschen wehtut. Die müsste aber intern im Club stattfinden, vom Manager, vom Sportdirektor, ja, vom Präsidenten, natürlich vom Trainer mit seinem Scouting-Stab etc. Mhm. Davon hört man halt nie irgendwas, ne? Also das, nein, müsste die Analyse sein, die jetzt natürlich starr formuliert, ja, ist, ja, und vielleicht ein Ticken zu knallhart ist, ja, aber die komplett in die richtige Richtung geht und die ich auch so sehen würde. Und ich bin ja weit weg von Real. Also gibt ja keinen Grund, dass ich jetzt hier, ja, ne, irgendwas sage, was ich nicht so sachlich, nüchtern auch sehe. Von daher bin ich da schon dabei. Mhm. Wir haben es angesprochen. Aus meiner Sicht fehlt diesem Kader ein Backup. Neuner hinter Benzema, von dem du wusstest, dass der 30-40% der Spiele verpasst. Da hast du keinen, auf rechts außen hast du nicht genügend, also einen rechten Flügelstürmer, ab und zu spielt Rodrigo da, aber ab und zu dann auch nicht.
Mhm. Rechtsverteidigung, ja, auch eine Riesenbaustelle.
Rechtsverteidigung, Carvajal hat wie viele Spiele in den letzten 3 Jahren gemacht und wie viel verletzungsbedingt verpasst, dann schleppst du Odriozola mit, der aber nie irgendeine Chance bekommt. Hazard ist auch...
11. Klassiker ist immer noch ohne Pflichtspieleinsatz
im Klassiker. Das ist krank, das ist eine kranke Situation. Also von daher, da gibt's genügend Baustellen, die hätte man adressieren können. Ja. Ja. Die waren auch in der Winterpause offensichtlich. Hättest auch in der Winterpause ein bisschen nachbessern können. Und wenn du, ganz ehrlich, und wenn du einfach nur Aubameyang ausleihst von Chelsea, Alter. Ja, als Beispiel jetzt.
Ja, ja.
Also random, völlig random. Irgendeinen, wo du sagst, ja, Benzema kann nicht. Mhm. Wir spielen eh in der Regel Champions League bis in den Mai. Ja, mhm, wir sind in der Copa weit. Wir Meisterschaftskampf. Ich kann Benzema nicht alle 3 Tage spielen lassen. 9 oder 10 oder 11 Wochen am Stück. Ich brauche einfach einen zweiten Mittelstürmer, der Glocken macht, Alter.
Alex, ja? Tröker vor Präsident. Ja,
aber das ist ja wirklich nicht schwer. Ja. Also, das könnte dir ja jeder sagen aus der Fanbase, aber aus irgendeinem Grund können dir die im Verein zuständig sind dafür, nämlich Trainer und Management und Präsident, die sehen das nicht oder bewerten das anders. Das sind dann einfach knallharte Fehler und Defizite, die sich halt irgendwann dann im Frühling ja rächen. Vielleicht ja auch in der Champions League, klar.
Ja, das ist
bleibt noch abzuwarten, aber ne, sowas rächt sich einfach irgendwann. Das ist normalerweise
eine ganz typische Real Madrid-Denke. Wir sind doch amtierender Meister, amtierender Champions League-Sieger. Warum sollten wir was am Kader ändern? Wir haben ja eher noch Tchouaméni und Rüdiger bekommen, ja, aber auch eben Casemiro verloren und so weiter. Und trotzdem ist da noch der Glaube irgendwie, dass Hazard was bringen könnte, dass man Mariano ja auch mal ein Tor machen kann. Nein, das ist einfach nicht gut. Man hat zu viele Kaderleichen, die irgendwie denen es zu gut geht, die keinen Ehrgeiz haben. Die dann natürlich auch, wenn Ancelotti schon kein Vertrauen in einen hat, wie Hazard, wie Mariano, dann werden sie nur mitgeschleppt ohne, ja, und keine Ahnung, warum sie jedes Mal noch mit auf der Bank sitzen. Also, es spielen ja trotzdem, wie gesagt, immer die gleiche. Es war jetzt die gleiche Elf wie gegen Liverpool. Okay, da war es die richtige Elf, weil du musstest nicht gewinnen. Und es war auch die gleiche Elf wie im Copa-Hinspiel. Und da hat mich schon sehr viel aufgeregt. Aber gut, Copa del Rey, Stichwort. Wir blicken jetzt schon mal ein bisschen voraus auf den 5. April, weil da kommt auch noch eine Aussage vom Tom. Wobei, da geht es auch noch um 2 bestimmte Personalien jetzt von dem Spiel gestern. Tom schreibt: Das Duell Vinicius Araujo war für mich gestern wieder mal besonders schön anzusehen. Das ist Angreifen und Verteidigen auf allerhöchstem Niveau. Dabei bleiben aber beide jederzeit komplett fair und klatschen sich auch gegenseitig mal ab nach starken Szenen des anderen. Einfach schön anzusehen. Und zeigt ja auch mal wieder, dass 95% der Verteidiger ihn, Vinicius, auch einfach so provozieren und faulen, weil sie sportlich nicht mitkommen. Ja. Und Tom schreibt dann noch dazu am Ende: Glaubt ihr allerdings, dass Ancelotti ihn im Copa-Rückspiel mal auf rechts stellen könnte? Da sage ich gleich nein. Ancelotti hatte da auf der Pressekonferenz vor dem Klassiko jetzt einen kleinen Witz gemacht, von wegen, ja, Vinicius kann auch rechts machen, und alle Reporter gucken sich so an und denken sich so, meint er das gerade ernst? Und dann hat er später danach noch gesagt, so, nee, Scherz, Vinicius ist klar links außen. Also wird das immer das Duell bleiben, und worauf man sich ja auch ein bisschen freuen kann, weil jetzt war ja auch, Vinicius hat mal einige Duelle für sich entschieden, hat ja auch Niklas gesagt, dass da jetzt öfter mal Vinicius gegen Araujo und auch gegen Kunde durchgebrochen ist, aber reicht halt trotzdem nicht. Aber da nochmal schickes Duell gewesen, oder?
Ja, vor allem schick, dass es so fair ist. Das ist mir auch aufgefallen, fand ich auch sehr bemerkenswert, weil man das nicht jede Woche in La Liga sieht, wenn Real dazu Gast bei, keine Ahnung, Osasuna, auf Mallorca, ja, in Girona ist, keine Ahnung wo, dass das schon immer Gift und Galle ist, wie es zugeht zwischen Vinicius und seinem Gegenspielern oder teilweise und seinen 3 Gegenspielern, und dass das gestern für den Klassiker, der ja normalerweise unfassbar hitzig ist, sehr, sehr fair war. Fand ich auch. Zur Abwechslung mal wirklich eine schöne Sache. Es geht ja auch so in La Liga.
Es geht auch so.
Wer hätte es gedacht? Also für mich auch überraschend.
Ja, aber die Spieler mit riesiger Qualität wie Vinicius wie Araujo, wir sind ja auch leider rar, deswegen, ja.
Ja. Und dabei fand ich Araujo gar nicht so super gut wie sonst gegen Vinicius. Mhm. Gestern hat er ein bisschen mehr Platz.
Ja.
Und man kann natürlich sagen, ja, er hat ja das Tor vorbereitet. Ja gut, dem Araujo ins Gesicht geschossen. Naja, also ich... Bisschen mehr hätte Vinicius vielleicht gestern doch machen können. Also ja. Er hat den Ticken mehr Platz, aber klar, allein das halt. Ist so ein Viech, dieser Araujo mit seiner Körperlichkeit, wie oft er dadurch einfach wegcheckt und ja, wo ist der Ball? Keine Ahnung, er ist hier schon wieder weg. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr undankbar und unbequem gegen ihn zu spielen, auch wenn ich jetzt Vinicius gestern ganz okay fand, aber da sind wir wieder beim Thema, wenn er dein Plan A, B, C und D ist in der Offensive und sonst nichts von irgendeinem anderen kommt und dein Mittelstürmer komplett abgemeldet ist, weil er irgendwie 50% Einsatzleistung zeigt.
Ja. Und nie im Strafraum ist wie beim 1-0.
Und nie im Strafraum ist, dann wird es halt ein bisschen schwierig, da irgendwie Offensivaktionen zu generieren.
Ja, und deswegen ist auch meine Hoffnung auf eben den 5. April das Kupfer-Rückspiel nach 0-1-Niederlage sehr überschaubar. Ich sage, ja, man kann den FC Barcelona in Bredouille bringen, auch diese überragende Defensive kann man auch in Verlegenheit bringen, aber eben nicht so mit einem Mittelstürmer, der eher am Mittelkreis ist und mit einem nicht optimalen Rechtsaußen und nur Vinicius reicht es dann eben nicht. Und generell auch, was so die Strafraumbelagerung angeht, war das einfach auch viel zu einfach vielleicht zu verteidigen, und wenn dann nicht irgendwie die richtig hungrigen Spieler auf dem Platz stehen, wie Ceballos, Asensio zum Beispiel, Rodrigo, dann sehe ich da auch eher schwarz für das Halbfinalrückspiel am 5. April. Aber wie gesagt, ist möglich. Das Vertrauen in die Mannschaft und in den Trainer ist aktuell aber sehr gering, sehr am Boden. Von dem her, mal schauen.
Aber wie schnell du ein Tor schießt, hast du ja gestern wunderbar gesehen. Ne? Dann musst du ja nicht mal aufs Tor schießen, dann ist der Ball drin. Dann hast du ja das Hinspiel 1-0 schon oder 0-1 ja schon egalisiert. Klar. Also von daher, ergebnistechnisch würde ich mir nicht so viel Sorgen machen. Eher muss sich der Mindset und die Taktik ändern. Aber das haben wir jetzt besprochen. Wann loben wir eigentlich jetzt Barca mal? Oder lassen wir das aus?
Haben wir nur nicht gemacht. Also.
Naja, nicht genügend. Ne? Nein, also wir haben über die Defensive gesprochen. Ich war sehr, sehr angetan erneut von Christensen und Koundé. Was die da wegverteidigen, mit welcher Bierruhe, finde ich grandios. Wirklich, wie gut sie antizipieren, wie oft sie richtig stehen. Es sieht so leicht aus. Es sieht fast schon, ich habe die Noten gemacht auf Barca Welt. Ich habe es bei Koundé geschrieben, dass er teilweise, hat es so nicht mal den Anschein, dass er überhaupt schwitzt beim Verteidigen.
Ja.
Also es hat mich schon wirklich beeindruckt, wie relaxed, wie gelassen, wie routiniert da die beiden natürlich auch mit Araujo im Verbund verteidigt haben. Also das ist schon wirklich sehr, 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 sehr stark. Finde ich, sollte man schon auch loben, bei aller berechtigten Kritik an Benzema und der Aufstellung und dem offensiv zu zögerlichen von Real Madrid. Sie spielen halt auch gegen die beste Abwehr Europas, also in Ligen zumindest. Ne? In Europa, international, klar, Champions League, Europa League sieht das anders aus, weiß ich. Aber dass das eine Top-Abwehr ist, hat man gestern schon auch gesehen, wie oft sie ja frühe Bälle auch ablaufen, ne? Im Gegenpressing da gut, teilweise an der Mittellinie dazwischen spritzen, Christensen, Busquets, Koundé, wie sie alle heißen, Araujo, das ist schon auch top. Und ich finde, das sollte man schon auch loben bei aller, wie gesagt, berechtigten Kritik an Real Madrid.
Ja, ja, klar, die beste Defensive und eben Ter Stegen auch super aufmerksam. Da gab es auch so früh eine Szene, wo dann Vinicius mal gegen Araujo und Koundé so einmal durchgetrippelt ist, aber dann Ball leicht zu weit vorgelegt, dann war Ter Stegen schon da. Also
das war eine top,
kaum eine Chance gegen die.
Top-Aktion von Vinicius, fand ich auch klasse. Kannst du keinem Verteidiger irgendeinen Vorwurf machen, das ist einfach ein Weltklasse-Dribbler.
Ja.
Und da war Ter Stegen aufmerksam, ja. Das ist ja das, ne? Du hast da eine Wand in der Defensive und wenn du vermeintlich um die Wand rumkommst, steht eine zweite Wand dahinter, die im Tor steht. Also und auch Frenkie de Jong fand ich gestern grandios.
Ja.
Wie viele Bälle er abläuft, wie sicher er im Passspiel ist, wie stark er im Umschaltspiel ist, im Antizipieren, welche Räume er zulaufen muss, etc. Er ist einfach in der Prime. Und das ist dann schon auch ein tickenden Unterschied, ne, zu
hätte er nicht
Groß zu und Modric gegen den Ball. Also ich finde, wie gesagt, da sollte man auch Barca loben bei aller berechtigten Kritik, das gegen den Ball und als Einheit ist das schon sehr, sehr stark, was Barca da macht. Vorne, klar, gibt es ein bisschen auch weiterhin Luft nach oben, finde ich, bei Barca. Gavi auf links hat in Saudi-Arabien gut funktioniert, seitdem, finde ich, funktioniert es nicht mehr so gut, hat für mich gestern von allen Barca-Spielern das schwächste Spiel gemacht, meiner Meinung nach. nachzulesen in den Noten, wie gesagt, die schwächste Note. Lewandowski war gut im Spiel, aber den musst du halt einsetzen, wenn du das nicht hinbekommst. Ja. Das bekommen sie im Jahr 2023 sehr, sehr selten hin. Komisch. Hat ja auch sehr, sehr wenig Tore im Kalenderjahr geschossen. Dann geht dir das natürlich ab. Rafinha hat mal geile Aktionen, dann siehst du ihn 23, 25, 30 Minuten gar nicht. Das finde ich dann auch immer ein bisschen, da wünsche ich mir dann Ticken mehr, ne? Also er hat dann 2, 3 gute Abschlüsse oder eine geile Flanke mit Schnitt, aber dann einfach 20 Minuten berührt er keinen Ball. Ja. Das ist auch bei ihm immer so ein bisschen zwei Gesichter, habe ich es genannt. Also offensiv finde ich Barca nach wie vor generell Luft nach oben, auch wenn gestern natürlich, ne? Sie hatten, muss ich mal nachgucken, wie viele Abschlüsse? 15, 17, irgendwie sowas? 17 Torschüsse, 17, genau. 12. 17, 12, wobei von den 11 kamen ja nur von Real Madrid nur 3 aufs Tor.
Ja, ja.
Also das ist dann auch wieder, ne? Wir reden von einem Endspiel, wir reden von einem Must-Win-Sieg. 3 Schüsse für Ter Stegen und keinen musste er wirklich gut halten. Also er hätte es ja den Torwart aus der 4. Mannschaft reinstellen können. Der hätte ja auch nicht anders gehalten. Das war dann offensiv trotzdem wieder zu wenig, was aber eben auch an der starken Defensive von Barca liegt, wie gesagt.
Ja. Also, ich gratuliere ja nicht umsonst schon zur Meisterschaft, weil ich auch einfach nicht glaube, dass sich das Barca noch aus der Hand nehmen lässt. Die haben auch keine Doppelbelastung mehr, Real hat die schon. Also deswegen meine ich, von 12 Spieltagen muss Real auch erstmal noch überhaupt 10 gewinnen. Also wenn es am Ende 8 werden, damit man irgendwie auf Platz 2 am Ende abschließt und nicht noch von Atletico überholt wird, die auch sehr gut in Form sind, dann ist das jetzt das Minimalziel. Und das Hauptziel muss jetzt eher gelten, dass man euch das nationale Triple verwehrt, dass man euch im Halbfinale noch auswirft, weil sonst die Feierlichkeiten, ihr das nationale Triple feiern und Real irgendwie dann nichts. Ja, ich weiß, Copa und Champions League ist noch möglich, aber puh. Mannschaft macht einfach keinen guten Eindruck aktuell.
Gut.
Jo, dann war ich das würde sagen, Klassiko total jetzt erstmal. Ja,
Klassiko-Thema abgeschlossen. So, wir schnaufen jetzt eine Runde durch.
Ja.
Und dann würde ich sagen, schauen wir mal drauf, was noch so in La Liga passiert ist.
Ja, ich würde fast mal wieder, ich habe mir nochmal neugierigkeitshalber auf die Rückrundentabelle geschaut. Real Madrid jetzt auf Platz 6 abgerutscht, Barca natürlich Erster, Atletico Zweiter, über die reden.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt's neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Auch noch neu auf Platz 5 jetzt. Darauf kommt keiner, überlegt's euch kurz, wer ist irgendwie gut drauf. Wir hatten in der letzten Folge schon gesagt, so Celta ist wieder besser drauf. Ja, die sind Dritter, Betis ist Vierter und auf Platz 5 jetzt in der Rückrundentabelle ist einfach fucking Retafe. Die haben jetzt mal wieder natürlich den FC Sevilla mit 2-0 besiegt, warum auch nicht.
falls Retafe-Fans zuhören, ein kleines Entschuldigung, aber gibt's Retafe-Fans außerhalb von Retafe? Ich glaube nicht. Also von daher müssen wir uns wahrscheinlich nicht entschuldigen.
Wer weiß.
Jetzt haben die wieder so ein Endspiel gewonnen, ne? Mann.
Ja, war ein Endspiel. Die sind dadurch an den FC Sevilla vorbei in der Tabelle. Ja, haben jetzt einen Punkt mehr. Also das ist schon mal irgendwie beeindruckend. Natürlich wieder vom FC Sevilla zu wenig. Es gab hier und da Chancen auf beiden Seiten. Natürlich auch viele Fouls und eklig von Getafe. Aber irgendwie so richtig unverdient war der Sieg dann auch nicht. Und Sevilla mal wieder Defensivfehler. So ist das 1-0 entstanden durch Munir. Die bleiben weiter da unten kleben. Sind auch super launisch, diese Truppe. Das ist echt unfassbar. Blamieren sich fast in der Europa League oder zittern sich weiter in der Türkei und jetzt dann irgendwie in Getafe zu verlieren. Aber gut, noch sind sie 14. und Getafe 13., dann ist das Thema auch schon wieder vorbei. Es gab ja viel Positives am Wochenende, um das mal so zu sagen. Wir haben ja bei unseren Tipp waren wir ja oft sehr identisch mit irgendwie 1-0 hier, 1-1 da. Aber im Endeffekt gab es nur ein Spiel, wo nur ein Tor gefallen ist. Das war zwischen Betis und Mallorca. Betis hat gewonnen mit 1-0. Und ansonsten doch ein paar, ja, Partidasus. Und da würde ich auf jeden Fall erstmal Rayo gegen Girona hervorheben. Das ist 2-2 ausgegangen, mit unter anderem einer kuriosen Szene. Aber das war mal wieder so ein Beispiel für, so kann La Liga sein, so kann Fußball sein, wenn sich zwei Mannschaften begegnen, die eher Fußball denken, sprich das ein bisschen offener angehen. Natürlich kassieren die auch meistens ihre Gegentore, aber die halt doch eher einen offensiveren, mitspielenderen Ansatz haben und nicht ganz so destruktiv sind wie vielleicht ja die Cadiz und Getafes dieser Liga, wie auch immer. Von dem her war das ein ganz nettes Spielchen mit auch ein paar Golassos. Isi Polasson mal wieder einen rausgehauen, gab noch einen Aluminiumtreffer zwischendurch und dann eine kuriose Szene, Elfmeter für Rayo beim Stande von 2-1. Das hätte das 3-1 werden müssen ja eigentlich. Oscar Trejo verschießt erst. Der Nachschuss wurde dann vom Verteidiger ja geklärt, ähnlich wie bei Chelsea gegen Dortmund, aber Verteidiger war zu früh eingelaufen, klärt dann also Elfmeter wiederholt und dann haben sie Alex versucht, einen Messi Suarez zu machen. Also wer sich jetzt dran erinnert an die Szene damals, Messi kurz aufgelegt, so angerollt 1-2 Meter auf Suarez, der hat es damals verwandelt, ist ja schon wieder einige Jahre her. Aber da jetzt, ja, Trejo legt auf für Isi Polasson, der musste dann aus 7 Metern, er kommt auch zum Ball.
Aber er haut ihn drüber. Also schaut euch das unbedingt nochmal an. Ja. Es war gegen Celta Vigo damals, ja, als Messi beim Elfmeter den Ball antippt und Suarez ja aus dem Rückraum durchläuft und den Ball in die Maschen haut. Und ich glaube, Messi hat damals gesagt oder irgendwie kam es raus, dass der Pass eigentlich nicht für Suarez gedacht war, sondern für seinen Kumpel Neymar. Und der, aber Suarez einfach giftiger war, Torjäger halt, und er am Ball war. Und jetzt hat man ganz klar gesehen, Rayo hat sich ganz klar überlegt, was das Trejo wollte auf Easy vorlegen mit der Sohle. Hat er ja auch geschafft, aber Easy kommt in Rücklage, rutscht da so halb aus und ballert ihn über das Gehäuse. Und so natürlich Slapstick pur, ne? Dass du einen Elfmeter so fahrlässig vergibst. Vor allem finde ich sehr kurios, dass du den Elfmeter Nachschuss, also den zweiten Elfmeter, dir das ausdenkst. Also nicht beim ersten, dass das direkt passiert, sondern er schießt ja seinen Elfmeter normal, hat nach rechts geschossen, Torwart pariert und dann haben sie Glück, dass das Ding wiederholt wird und dann kommen sie auf die Idee, dass sie diesen Trick ausüben. Also schon ziemlich kurios, aber ja, es hat nicht geklappt, sie haben das Ding verballert und hinten raus dann das 2-2 kassiert, 2 Punkte verschenkt, also statt 3-1 ging es dann 2-2 aus. Und jetzt guckst du auf die Tabelle und denkst dir, ja Leute, das kann euch noch in den Arsch beißen, dieser Elfmeter-Trick, dieser misslungene, nämlich mit Blick darauf, falls ihr dann eben doch nicht Siebter werdet, was ja womöglich zur Conference League-Teilnahme reichen könnte und so fehlen jetzt 2 Pünktchen. Also mal gucken, ob sich dieser Elfmeter-Trick, dieser verballerte, ob sich der noch rächen wird am Ende der Saison.
Ja, auch wieder typisch Rayo, dass die auch in der Rückrunde regelmäßig einbrechen, ähnlich wie Real Sociedad und andere Teams. Also ja, hat man schon letztes Jahr. Es gab noch eine, um mal wieder eine Feel-Good-Story aus La Liga hervorzuheben, war auch bei diesem Spiel. Denn beim FC Girona hat ein Ukrainer getroffen, Viktor Tsigankov. Und das waren seine ersten Tore in der Liga, entsprechend auch der erste Ukrainer, der überhaupt mal einen Doppelpack in der Liga gelungen ist. Das ist, glaube ich, erstmal auch eine ganz nette Feel-Good-Story für eine Nation, die ja weiter von einem Despoten und Kriegsverbrecher angegriffen und terrorisiert wird. Und auch da gab es dann noch nach dem Spiel im Vallecas-Stadion war noch ein Fan mit Ukraine-Flagge, da ist er auch noch hingegangen, hat die unterschrieben, das Trikot dann dagelassen. Also ja, einfach so mal eine ganz nette Geschichte. Und ansonsten Nettes, wenn wir weiter auf die Rückrundentabelle schauen, wie gesagt, Zweiter ist Atletico. Und die haben jetzt mal wieder einen weiteren Sieg in Folge geholt. Die sind ja auch top drauf natürlich und Griezmann wieder ein Top-Spiel gemacht. Aber auch gegen eine Mannschaft, wo man sagen muss, eieiei, FC Valencia, da das ist vorne, wie ich immer sage, ist das Fallen und hinten ist es Failen. Also vorne wird eher irgendwie der Kontakt gesucht, um irgendwie Elfmeter Freistoß rauszuholen und hinten einfach Slapstick teilweise, was man da so an Fehler sieht, wo man irgendwie 3-4 Situationen hat, wo der Ball geklärt werden kann. Dann wird er halt nur so halbherzig flach geklärt aus dem Strafraum. Dann ist aber Atletico Gallic da und macht dann eben das zweite Tor auch beim dritten Gegentor irgendwie kaum Gegenwehr. Also Lob für Atletico, starkes Spiel gemacht, aufs nächste Tor gegangen, Simeone lässt seine Jungs mehr und mehr machen, Griezmann natürlich überragend drauf, aber dann eben auch die Kritik nach Valencia, weil so kannst du nicht verteidigen in der ersten Liga, das war wenn überhaupt Zweitliganiveau, was die da
tatsächlich wieder angestellt haben. Also in dem Spiel überrascht das ja gar keinen. Atletico ist grandios drauf, Valencia ist ein fetter Abstiegskandidat, der fußballerisch zu wenig drauf hat. Einen Trainer hat der jetzt auch nicht Selbstbewusstsein verströmt und sonst irgendwie Euphorie entfacht. Und dann läuft das Spiel, wie es läuft. Also das hat mich jetzt null überrascht, dass sie da so locker leicht 3-0 gewonnen haben. Ich hätte zwar 2-0 getippt, weil in der Regel schießt der Atletico sehr selten nur nicht mehr als 2 Tore zu Hause, auch wenn sie klar überlegen sind. Aber dass am Ende Valencia chancenlos ist, das, glaube ich, hat keinen überrascht. Ich gucke gerade beim Tippspiel. Ich glaube, kein Mensch hat auf Punktverlust Atletico getippt bei uns. Also von daher, ja. Schwamm drüber, sage ich mal, für Valencia gibt es andere Spiele, wo sie ihre Punkte holen müssen. Ne? Es geht nur irgendwie ums Überleben. Sprich, du musst deine Spiele gegen die Espanyols, Almerias, Elches, Valladolid und Cadiz dieser Welt irgendwie erfolgreich bestreiten und auf diese Spiele fokussieren, weil Atletico ist 8 Nummern zu groß für das aktuelle Valencia.
Ich würde nur noch sagen, dass ich nicht nur auf Valencia eintreschen will, weil die hatten natürlich auch entsprechend Pech. Hugo Dodo hatte ja zwischenzeitlich getroffen. Ich glaube, das wäre das 1-1 gewesen, aber da gab es irgendwie so 20 Sekunden vorher in der Valencia-Spielhälfte so mehr oder weniger ein Foul an Memphis Depay und da ist ihm so der Schuh weggeflogen, also durch den Kontakt, wo irgendwie der Verteidiger so draufgestiegen ist. Der Schuh war auf einmal weg und ich glaube, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, dass der Schiedsrichter gesagt hat, so, oh, wenn da sogar der Schuh wegfliegt, dann muss das doch so hart gewesen sein und hat dann eben das Tor zurückgenommen, weil eben ein Foul vorangegangen ist. Aber wenn der Schuh nicht wegfliegt, wer weiß, ob der Schiedsrichter da wirklich sieht, ob der Kontakt ausreicht. Also da
der VAR hat ihn
bittere Entscheidung.
Hat's ja gar nicht gepfiffen. Also das ist ja absolut der korrekte Call. Das ist ja ein glasklares Foul. Von daher natürlich bitter, dass da das Tor weggepfiffen wird, aber absolut die richtige Entscheidung. Also da Ähnlich wie letzte Woche beim Athletic Club gegen Barca, ne? Die Balleroberung geschieht durch eine unerlaubte Aktion. Beim Athletic Club war es ja das Handspiel, hier war es eben das Foul, aber nur so kam die Balleroberung zustande und im direkten Gegenzug, keine Ahnung, 5 Sekunden später fiel das Tor und dann ist das der richtige Call, da das Tor zurückzunehmen. Auch da, jetzt musste wieder der VAR einschreiten, weil der Schiri es nicht geahndet hat, nicht gesehen hat, aber das ist absolut die richtige Entscheidung. So bitter es für Valencia ist, weil du ja auf der anderen Seite des Spielfelds dann das Tor machst, aber du hast den Ball nur erobert durch ein glasklares Foul, das der Schiri nicht gesehen hat. Von daher finde ich das richtig, dass dann der VAR interveniert und das Tor zurückgenommen wird.
Ja, man hat dann eben auch danach gemerkt, wie verunsichert dann Valencia war, die Mannschaft. Ja, ist ja auch irgendwo logisch, man hat ja auch die jüngste Mannschaft der Liga so im Durchschnittsalter und da ist dann eben auch alles, was man irgendwie Qualität, Erfahrung hatte, wurde verkauft, wenn es zu verkaufen war. Natürlich sind immer noch ein paar Gaias und Paulistas da, aber da gehen auch dann auf dem Platz, glaube ich, dann zu wenig positive Signale raus, so von wegen die Mannschaft nochmal zusammenreißen und dass man... Und ich glaube, auch auswärts kann man da nicht mehr viel erwarten. Also es war jetzt für Valencia, Achtung, die 7. Auswärtsniederlage in Folge. Und von den letzten 6 Auswärtsspielen haben sie gar keinen eigenen Treffer erzielt. Also das gab es auch noch nie in der Vereinsgeschichte. Man kann nur, die einzige Hoffnung, die Valencia noch hat, ist der 12. Mann im Mestalla. Da gab es ja zuletzt 2 1-0-Siege in Folge. Und als nächstes kommt Rayo Vallecano ins Mestalla. Und da wissen wir ja auch, Rückrunde und die... Da geht noch was, daran muss sich der FC Valencia festhangeln. Sie sind mit 26 Punkten, stehen sie auf dem drittletzten Platz, 1 Punkt hinter Espanyol. Ist noch was drin, aber es sind wenig gute Signale, die Mannschaft da so aussendet. Was hat man noch Positives? FC Villarreal, ich glaube, da auf Sieg 3-0 bei CSKA Osasuna, hatten nicht so viele getippt, da waren auch einige Unentschieden-Tipps dabei. Ja, aber irgendwie Osasuna hat das, was sie hatten, eigentlich vergeben, teils kläglich, und Villarreal einfach brandgefährlich und tödlich bei Kontern gewesen und dann eben auch noch, hat also Chukwueze starkes Spiel gemacht und dann auch noch, wer war es, Morales aus 40 Metern getroffen, aber gut, Torhüter war schon weit rausgerückt, vorher irgendwie einen Pass gespielt. Von dem her war das dann, ging das soweit in Ordnung, aber auch da mal nettes Spielchen. Mal wieder, es fallen Tore in der Liga.
Überraschend, es geht doch, warum nicht öfter so? Also 3 Tore von Villarreal, nachdem sie ja alles verballert haben in der Europa League mit einem XG von 2,7, ausgeschieden sind, weil sie kein Tor zustande brachten. Und jetzt aber plötzlich 3 Tage später schießen sie gleich 3 in Osasuna, die zuvor ja zu Hause eigentlich so unfassbar schwer zu bezwingen sind. Und da wenig Gegentore. Kassieren zeigt auch auf, okay, manchmal ist es die Ketchupflasche, die du ja gerne zitierst. Ne? Erst kommt gar nichts raus und dann kommt viel raus. Mhm. Und vor allem die Tore waren ja auch ziemlich cool gemacht. Chukwueze hat das 1-0 mit dem Knie erzielt, also aber absichtlich, also wirklich ein Kniestoß, als Volley, Schuss quasi, ein Knievolley-Schuss, richtig, richtig cool gemacht zum 1-0. Und das 2-0 kurz vor Schluss, klar, dieser 40 Meter Lupfer über den Torwart könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, ist ziemlich ansehnlich. Und ja, Big Point natürlich wie Real mit Blick auf die Tabelle. Wieder jetzt Platz 6 haben vor dem Athletic Club aus Bilbao und schon 5 Punkte Vorsprung. Also ist ja nicht so schlecht. Mhm. Mit Blick auf die internationalen Ränge. Ja. Von daher, ja, auf jeden Fall gute Reaktion gezeigt für das, ja, im Endeffekt dann doch blamable Aus in Europa gegen Anderlecht, wo jeder gesagt hat, boah, da müsst ihr ja weiterkommen in meinem Spiel. Und dass du dann da 3 Tage später in einem schweren Auswärtsspiel so gut reagierst, hätte ich ihnen jetzt auch nicht unbedingt zugetraut. Ich glaube, ich hätte unentschieden getippt. Von daher, ja, glaube ich, wird das auch Setién freuen, denn so sitzt er dann doch wieder ein bisschen fester wahrscheinlich im Sattel. Oder zumindest hat er Bonuspunkte gesammelt.
Ja. Der sitzt ein bisschen fester im Sattel. Dafür gab es aber jetzt noch eine andere Entscheidung, den 7. Trainerwechsel in La Liga, wenn man jetzt Interimslösungen wie Vodo González und so mal außen vor lässt. Da war es am Montagvormittag soweit und das beim FC Elche. Und wenn man das jetzt nochmal alles so zusammenrechnet, die hatten jetzt schon mit Pablo Machin quasi ihren 5. Trainer. Ja, da waren 2 Interimslösungen dabei mit Alberto Gallego und Sergio Mantecón, aber eben zu Saisonbeginn Francisco Rodriguez. Dann kam Jorge Almirón, der nach 5 Spielen gesagt hat, oh nee, das macht keinen Sinn hier, ich gehe wieder, und dann holen sie sich Pablo Machin, der auch nicht mehr so viel Erfolg hatte bei seinen letzten Trainerstationen, und jetzt, du bist hoffnungslos, 14 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, und dann lässt du ihn jetzt, ohne dass in der Pressemitteilung hervorgeht, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt schon mal irgendwie Segunda Division vorbereiten und irgendwie da den Neuaufbau wagen, oder aber steht auch nicht drin, dass sie jetzt nochmal ins Angriffshorn blasen wollen, weil 14 Punkte an 12 Spieltagen, das sind ja mehr Punkte, als sie geholt haben. Sie haben 13 Punkte geholt. Ist schon auch irgendwie sehr komisch, zumal es zuletzt ja irgendwie ein bisschen Hoffnung gab, speziell zu Hause, und irgendwie mal Punkte geholt. Also es ist irgendwie alles ist unlogisch daran, weil eben der Verein auch komisch geführt wird von Christian Praganik. Mal sehen, wen der jetzt aus der Kiste holt. Der wäre doch wieder so ein Buddy-Typ wie irgendwie Christian Groß damals auf Schalke, wäre doch so ein Fall. Also unlogisch, was da irgendwie passiert, auch wenn, wie gesagt, Pablo Machin jetzt nicht die optimale Lösung war. Aber gut, wer übernimmt einen Tabellenletzten? Also da ist die Auswahl auch überschaubar.
Ich glaube, sie haben unter Machin nur 2 Siege in 12 Spielen geholt.
Immerhin,
ja, natürlich, das sind ja die einzigen, aber die sagen. Man hat sich aus Vereinssicht da trotzdem offensichtlicherweise wesentlich mehr erwartet. Und dann haben sie jetzt halt dann doch wieder den Trainer entlassen. Wobei sie ja eigentlich nur jetzt bei Real Sociedad verloren haben und davor die letzten beiden Spiele ja nicht. Also es war ja. 2 Spiele in Folge nicht verlieren ist ja der die und 4 Punkte holen,
das
ist ja
nie.
Die beste Ausbeute in der ganzen Saison. Und dass du dann im Baskenland bei Real Sociedad verlierst, ist ja wahrlich keine Schande, dass du also direkt danach entlassen wirst. Vom Zeitpunkt her ein bisschen komisch, aber klar, sie wollten jetzt sicherlich die Länderspielpause einfach nutzen. Das ist ja häufig so, ne? Dass wenn eine Länderspielpause ist und eine Mannschaft hat verloren und die Mannschaft ist im Tabellenkeller, erhofft sich ja das Management immer, dass wenn man einen neuen holt, dass er dann einfach fast 2 Wochen Zeit hat, mit der Mannschaft zu arbeiten. Also offenbar besteht zumindest beim Management, beim Präsidium Elches noch Hoffnung, dass man es aufholen kann, denn sonst wirst du ja den Trainer nicht entlassen. Bei uns beiden ist die Hoffnung nicht ganz so gegeben mit Blick auf die Tabelle, glaube ich, dass die doch was reißen.
Da wird eher noch Real Madrid Meister, weil da sind es nur 12 Punkte Rückstand, aber nein, Elche, kuriose Entscheidung. Und wie gesagt, jetzt werden sie ihren 6. Mann an der Seitenlinie haben und mal sehen, wie das so weitergeht. Ja, du hattest angesprochen, dass Elche ja letztens einen Punkt geholt hat, unter anderem eben gegen den FC Getafe. Das war dieses wilde 2:2, worauf wir jetzt gleich nochmal hinauskommen. Ihr erinnert euch ja.
Du liebst Podcasts und möchtest deine Lieblingshost auf großer Bühne live erleben? Dann habe ich einen besonderen Veranstaltungstipp für dich. Das Here and Now Podcast Festival von 7One Audio am 2. und 3. September in Köln. Mit dabei sind beliebte Podcasts wie Beste Freundinnen, Hazel und Thomas Hörerlebnis, Mord auf Ex, AWFNR, Psychologie to go, 50+2 und viele, viele mehr. Es gibt Einzeltickets, mit denen du deinen Lieblingspodcast sehen kannst, und Kombi- und Festivaltickets, um dir mehrere Shows anzugucken und dir dein ganz eigenes Festivalprogramm zusammenzustellen. Denn es gibt an 2 Tagen mehr als 20 Live-Podcasts auf 4 Bühnen in der Halle Tor 2 in Köln. Und draußen davor noch eine Außenarea mit Foodtrucks, mit Getränken, mit Musik, also echtes Festival-Feeling. Alle Infos zu dem Event und auch zu den Tickets findest du auf hereandnowfestival.de.
gab es 3 Elfmeter, 2 rote Karten und ohnehin das 2-2 für Getafe, glaube ich, gefallen in der 16. Minute der Nachspielzeit. Oder war das sogar? Oder vermache ich mich da? Oh, nee, das war Cadiz gegen Getafe. Ups, habe ich jetzt verwechselt. Egal, wir kommen zu dem Spiel jetzt nochmal, denn wir sind jetzt beim Thema Cadiz und da hatte uns Mario Scherk nochmal gefragt und geschrieben von wegen, ich wollte mal fragen, ob ihr noch über die Situation in Cadiz sprechen wollt, wo es nun insgesamt 17 Spiele Sperren gegeben hat oder habe ich da was verpasst? Nee, da hast du nichts verpasst, Mario, das hat man bisher noch nicht thematisiert, weil es auch eine sehr kuriose und wilde und wer ist da jetzt alles gesperrt Sache ist. Wir haben nochmal geschaut, also rückwirkend von diesem Spiel, dem 2-2 zwischen Cadiz und Getafe, nicht Elche, gab es dann im Spielertunnel ist noch einiges passiert. Also generell auch nach dem 2-2 noch Rudelbildung auf dem Platz. Isa Kassellen hatte da rot gesehen. Der ist jetzt, glaube ich, 3 Spiele gesperrt. Und generell, Cadiz muss jetzt auch noch auf einen ihrer absoluten Leistungsträger, das ist Torwart Conan Ledesma, 4 Spiele verzichten. Denn da im Spielertunnel ist es noch was zu passiert mit dem Schiedsrichter Hernandez. Ledesma soll da einen Mitspieler so auf den Schiedsrichter geschubst haben, dass dann eben der Schiedsrichter getroffen wurde. Also auch da irgendwie Sperre für ihn und irgendwie auch der Assistenztrainer Diego Di Bella, irgendwie auch 4 Spiele Sperre. Also ich hoffe, ich habe da jetzt keine Zahlen durcheinander gebracht, Alex, aber das habe ich da jetzt noch was vergessen irgendwen?
Ich glaube, der Torwarttrainer wurde 6 Spiele gesperrt, oder?
6 sogar, ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Nicht, dass es der Ribera jetzt der Torwarttrainer ist, egal. Ja. Aber ja, irgendeiner aus dem Staff, Torwarttrainer, meine ich gelesen zu haben, 6 Spiele Sperre. Muss da wohl auch irgendwie den Schiedsrichter angegangen haben und zwar nicht so knapp, denn 6 Spiele sind ja schon sehr, sehr heftig. Ne? Also da gab es einfach Tumulte nach dem Spiel aufgrund dieser Nachspielzeit mit diesem Elfmeter. Also 10 Minuten Nachspielzeit und der Elfmeter war ja in der, ich glaube, dann 12. Minute der Nachspielzeit. Sehr, sehr bitter. Ich hatte ja einen kleinen Rant da losgelassen vergangene Woche zu dem Spiel. Und der Verein muss übrigens sogar eine Geldstrafe zahlen, wobei ich die Höhe der Geldstrafe nicht herausfinden konnte. Also, ja, da ging es wohl richtig noch zur Sache in dem Spiel. Also wie gesagt, das sind Abstiegskampf. Ja. Da geht es um alles. Die Schiedsrichter halt leider immer wieder im Mittelpunkt in La Liga, auch was sowas betrifft. Ja. Da, wir erinnern uns an Lewandowski aufgrund seiner Nasengeste. Ja. 3 Spiele Sperre. Ja, auch nicht so cool. Also ich will jetzt nicht sagen, die Schiedsrichter nehmen sich wichtiger, als sie sind. Ich habe ja die Szene in den Katakomben nicht gesehen, kann das nicht einschätzen, ob das berechtigt ist, die ganzen Sperren. Aber natürlich für Cadiz ein doppelter Schlag in die Magengrube. Ne? Nicht nur das späte 2-2 dann in der 100, keine Ahnung was, 12. Minute, sondern dann zahlreiche Spieler, die wochenlang fehlen. Nicht nur ein Spiel, sondern ja wirklich wochenlang. Conan ist ja wirklich ein Top-Torhüter für Cadiz. Ja. Dass du da 4 Spiele auf den verzichten musst, ist ein Schlag ins Kontor. Also, ja. Da wird Cadiz nicht happy sein. Immerhin 1-1 bei Almeria geholt. War ja auch der zweite Abstiegsschlager binnen einer Woche oder hintereinander für Cadiz. Aber wie haben sie es kassiert? Auch wieder bitter, ne?
Ja, 97.
97. wieder ein Elfmeter für Almeria. Also das im zweiten Spiel in Folge in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter 3 Punkte verloren Cadiz. Alter Schwede, ist das bitter. Ist das bitter.
Kann man natürlich auch Frust verstehen. Und letztens gab es erst diese Mitteilung von wegen das Spiel gegen Elche nochmal wiederholen, die letzten 10 Minuten und solange die Liga auszusetzen. Also da ist die Situation auch angespannt. Noch ist Cadiz irgendwie 15. mit 28 Punkten, aber es sind ja auch nur 2 Punkte auf Valencia. Also ich ärgere mich eher über mich selbst, weil das mit diesen vielen Sperren hatte ich gar nicht so mitbekommen. So habe ich eben noch auf Cadiz 1-0-Sieg getippt. Und ja, es hätte ja fast gereicht, aber hätte ich das eher auf dem Schirm gehabt, weil viele haben ja auch auf Unentschieden getippt. Bei unseren Tiki-Taka. Du ja unter anderem auch. Du hast ja insgesamt 18 Punkte geholt. Starke Leistung. Bei mir sind es immerhin 15 Punkte. Aber ich muss hier mal fragen, wenn Hannes das hört, was ist eigentlich mit dir los? 2. Spieltagssieg in Folge. Letzter Spieltag hat er, glaube ich, schon 9 Spiele richtig gehabt, 29 Punkte geholt. Jetzt auch wieder die Tendenz in 9 Spielen und 24 Punkte immerhin geholt. Hä? Also, Wo geht dann Geld hin? Wie macht man denn sowas? Hier
zum zweiten Mal in Folge. Wo geht Geld hin?
irgendwie die La Liga-Schiedsrichter oder wen auch immer da. Was? Ja, das kann doch kein Zufall sein.
Weiß ich nicht, ob das Zufall ist. Man kennt sich halt aus. Ja. Die meisten Spieltagssiege übrigens auch eingefahren. Ne? Also hochverdient da nur 5. aus seiner Sicht. Aber ganz ehrlich, für mich der Favorit, Johannes, dass er hier vielleicht dann doch am Ende ganz oben steht.
Mit den Bonuspunkten,
Mit den Bonuspunkten. Ganz oben weiterhin Cedric übrigens. Wo bist du eigentlich, Herr Kern? Ich bin weiterhin Siebter, seit Wochen Siebter. Also ich halte mich da eigentlich ganz gut in den Top Ten immerhin. Ist ja so das Ziel gewesen vor der Saison. Aber dich?
22.
Wo finde ich dich 22. Naja, geht ja.
Ja.
Im Mittelmaß, Herr Kern.
Ja, geht besser. Ich weiß auch nicht. Ich bin in der Hinrunde immer noch irgendwie Top 5, Top 10 und dann in der Rückrunde kacke ich rein wie Rayo, Real Sociedad, Osasuna und Co. Aber gut, freut mich ja, dass trotzdem immer noch viel da oben dabei ist. So JD, Fipsi liefern sich auch so, sind an Cedric dran und jetzt Hannes da mittlerweile sehr hochgeklettert. Also ja, mal schauen, wer da am Ende noch oben stehen wird. Das ist spannend, das mitzusehen. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr an Hinweisen. Ich habe nur noch einmal noch Feedback. Auf Instagram hat uns Jerome geschrieben, der ist ein neuer Zuhörer. Jerome hat uns geschrieben, habe heute das erste Mal euren Podcast gehört und der ist echt super gut, sehr interessant zuzuhören. Also cool, dass immer noch neue Leute dazukommen, warum auch immer, wie das so ist durch die Algorithmen dieser Welt, aber schön, dass da immer wieder noch was Neues passiert. Und ansonsten ist jetzt Länderspielpause. Wir wollen eine Sonderfolge aufnehmen, irgendwann so Donnerstag, Freitag rum, damit er da natürlich weiter Tiki-Taka Futter bekommt. Wir wissen noch nicht genau, ob das irgendwie mehr Quiz sein soll. Wir haben natürlich auch noch ein paar Fragen vom Simon und vom Marcel, so ein paar zeitlose Fragen, die wir uns seit Ewigkeiten aufgehoben haben. Also, wenn ihr Fragen habt oder auch irgendwelche Quizwünsche, was auch immer, schreibt uns gerne das via Patreon unter patreon.com/tikitaka-podcast. Dann nehmen wir da unsere Sonderfolge auf. Genau. Und dann unsere erste reguläre Folge kommt dann natürlich erst wieder so um den 3. April rum, nach dem nächsten Spieltag. Ja.
Genau, also Fragen, Themenvorschläge, worüber sollen wir quatschen in dieser Sonderfolge, gerne per DM über Patreon für alle Supporter. Mhm. Wir sind da ja offen, also wir müssen ja da nicht zwingend über das Tagesgeschäft reden, sondern können ja auch mal über, was weiß ich, irgendwas anders reden. Ne? Macht euch da gerne Gedanken, schreibt uns da, kontaktiert uns. Und ansonsten, ja, Länderspielpause, auch mal gut, ne?
Ja.
Ein bisschen schön durchschnaufen.
Ist wichtig, ja. Die 19 Spiele in 66 Tagen, da kann man schon bei den Spielern verstehen, dass der eine oder andere nicht mehr ganz so fit ist, aber man merkt auch selbst, wenn da, wir haben ja immer noch 19 Tage mit Pressekonferenz, Training, Kader davor, 19 Tage danach wie heute mit dann hier Podcast und generell Nachreaktionen, das schlaucht und deswegen so ungern ich Nationalmannschaften mag oder diese ganzen vielen Pausen, ab und zu ist es dann doch ganz willkommen und du wirst jetzt, wie war das, was willst du platinieren, God of War oder fertig spielen, God of War?
Platinieren durch nichts, das machst nur du, Verrückter. Aber ja, mit God of War lenke ich mich ein bisschen ab.
Schön.
Von der Fußballpause, also mit dem vorherigen, mit dem ersten God of War, nicht dem Ragnarok, weil ich will das erste nochmal durchzocken, um mich da auf Stand zu bringen, bevor ich dann das Neue anfange.
Das Neue wird immer besser, nimmt immer mehr Fahrt auf, aber mal gucken.
Aber jetzt kommt ja der Frühling, da kann ich ja nicht die ganze Zeit in der Bude hocken und zocken. Jetzt, gestern wunderbares Wetter, Samstag wunderbares Wetter. Ey, wir hatten 18 Grad am Samstag. Das war ja, das ist ja schon nicht mehr Frühling, das war ja, ich habe mich gefühlt wie in Spanien. Ne? das war ja wirklich toll, mit Sonne, T-Shirt. 18 Grad mit Sonne, war wirklich klasse. Ja. Von ganz daher, gut. Wenn da jetzt der Frühling kommt, passt das ja umso besser mit der Länderspielpause. Ne? Kann man ein bisschen die Sonne genießen, abends ein bisschen was zocken, endlich kein Fußball oder jetzt kein relevanter Fußball zumindest. Von daher, ja, schöne Pause mal.
Ja.
Genau, in dieser Pause gibt es eine Sonderfolge, wahrscheinlich so, ja, zwischen Donnerstag und Samstag kommt sie, denke ich mal, raus. Oder sowas. Sonntag, irgendwie sowas, dass sie das bei so einem Break in der Mitte haben oder so eine Publikation. Wir hoffen, wie gesagt, dass dann auch der Apple-Feed wieder funktioniert.
Also wobei die Sonderfolge natürlich nur für Patreons ist, aber der Apple-Feed ja jetzt für die jetzige Folge,
genau,
das,
für was die,
ihr jetzt hört.
Ja. Richtig, richtig, genau, so wollte ich sagen. Genau. Jo, dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
Igualmente. Nochmal Felicidades nach Barcelona. Das lasst ihr euch nicht mehr nehmen. Also da Glückwunsch zu einem verdienten Klassikosieg, zur Meisterschaft. Das geht so alles in Ordnung. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen vor dem Copa-Halbfinal-Rückspiel. Bin ich gespannt drauf. Ich bleibe hier. Ich will da nicht hin. Hab Angst. aber unser Adrian wird hinfahren und kriegt wahrscheinlich Hacke.
aber warte mal kurz. Ja. Nach Cardiff fährst du doch den.
Ja, das ist ja Mitte April.
Wann?
Ist Mitte April irgendwann, ja.
Ach so.
Das schon. Da ist dann mein Stadionverbot, mein selbst auferlegtes, vorbei. Cardis, bester Auswärtstrip der Saison mit Kumpels.
Da gibt es aber einen Cardis-Heimsieg, das weißt du, ne?
Ach ja, ist dann auch wurscht. Da, damit die in der, damit, wenn es dann die 3 Punkte sind, damit die in der Liga bleiben, meinetwegen, können sie haben.
So meinte ich es ja. Also ich meine es ja nicht mal als Stichelei gegen Real Madrid, sondern da müssen wir ja für euch, du sagst ja, es geht nix, um nichts mehr in der Meisterschaft, da müssen wir ja Cardis die Daumen drücken. Ne? Wir waren beide in der Stadt, wir finden, der Verein wurde jetzt zweimal hart behandelt, sagen wir es mal so, von den Schiedsrichtern. Von daher drücke ich da gerade die Daumen, dass sie im Abschiedskampf da 3 Punkte holen. Unabhängig von der Barca-Brille, sondern allgemein. Ja, ne? Aber wenn du da vor Ort bist, mit ein paar Kumpels übrigens, Fipsi und Mixel und Co. Genau. sind dabei, und Co. dann wäre das ja ein schönes, stimmungsvolles Ding. Ein schöner Trip für euch, wenn da die Heimmannschaft 3 Punkte holt. Ihr wollt ja Stimmung erleben.
Schauen wir mal. Ich will aber auch erleben, dass Real Madrid Zweiter bleibt. Atletico ist ja nur 5 Punkte dahinter und sind ganz gut drauf. Also mal schauen. Bis dahin gehen noch ein paar Spieltage. Also, euch eine schöne Zeit. Hasta la próxima. Danke fürs Einschalten. Danke an die vielen, vielen Patreons, auch an die neuen Svante und Tobias. Und ja, hasta la próxima. Ciao, ciao.